Herzlich willkommen zum aktuellen Off the Record Podcast aus dem Haus der Wirtschaft. Heute geht es um die Schweizer Armee. Der Korpskommandant Thomas Süssli ist 56 Jahre alt und seit dem 1. Januar 2020 Chef der Armee, also höchster Militärer der Schweiz. Nach einer Lehre als Chemielaborant hat er sich später mit Weiterbildungen und Studien in der Finanz- und Bankenwelt etabliert. Er war lange bei der UBS, bevor er 6 Jahre lang eine eigene Firma hatte. Von 2008 bis 2014 war er bei der CS und bei Vontobel in verschiedenen leitenden Funktionen, zuletzt in Singapur. Im Jahr 2015 hat er als Berufsoffizier in die Schweizer Armee gewechselt, zuerst als Brigadier, dann als Divisionär und im 2020 ist er Korpskommandant geworden und gleichzeitig Chef der Armee. Der Thomas Süssli war im Rahmen des HDW Business Club zu Gast bei uns. Der heutige Podcast ist darum nicht in der Off-the-Record-Bar entstanden, sondern es ist ein Gespräch mit mir und ihm auf der Bühne im Auditorium vom HDW vor Publikum. Mein Name ist Michael Köhn.
Also herzlich willkommen, Thomas Süssli. Sehr ein interessanter Vortrag gesehen und ich möchte gerne, aber doch sein oder andere sicher aufnehmen, aber sein oder andere einfach auch noch losgelöst davon mit Ihnen besprechen. Sie sind, und das finde ich schon noch faszinierend, ja erst 2015 Berufsoffizier geworden. Vorher haben Sie ganz normale Karriere gemacht, wie viele andere auch bis zum Oberst. Da gibt es auch ganz viel auch in der Wirtschaft, in der Privatwirtschaft, die das gemacht haben. Und dann haben Sie den Wechsel gemacht. Warum haben Sie den Wechsel gemacht?
Ich bin damals gerade auf Singapur ausgewandert, bin im September 14 auf Singapur. Meine Familie war in der Schweiz, bin dann zurück an der Weihnacht zur Familie. Und dann hat mir der damalige Armeechef ein SMS geschrieben. Ich gehört, ich sei in der Schweiz, habe ich ihn gesehen. Haben wir uns am Bahnhof Büffet in Zürich getroffen und hat mir dann den Vorschlag gemacht, dass ich natürlich nicht Brigadier werden wollte. Kommandant von der Logistikbrigade. Meine Familie war schon vorbereitet, für Asien zu kommen. Da bin ich heimgekommen und habe der Frau gesagt, zwei Töchter. Und dann haben wir das diskutiert und irgendwann habe ich meine Frau angeschaut und gesagt, mein Schatz, du hast eigentlich schon lange entschieden, innerlich. Und das ist tatsächlich so gewesen. Und ich glaube, am Schluss hat es mit Purpose zu tun, mit Sinnhaftigkeit. Ich habe im Banking eine super Zeit gehabt, auch in Asien. Es war wirklich eine gute Zeit gewesen. Aber nach 25 Jahren im Banking, Finanzindustrie, ist einfach der Wunsch, etwas für jeden Tag, etwas für die Sicherheit der Schweiz können zu machen, das ist am Schluss der Beweggrund gewesen.
Und was ist denn anders, dem Militär, als das, was ich vorher gemacht habe, außer dass ich wahrscheinlich am Morgen nicht mehr überlege, was für ein Kleid sie ja?
Das ist nicht ganz. Sie haben schon gehört, ich habe 2 Tönü. Also ich bin noch 50% Chance.
Ja gut, ich habe die falsche gewählt. Was ist es?
Ich würde eher sagen, was ist das Gemeinsame? Das ist bei jedem von Ihnen so, wenn Sie in einer Führungsposition sind, dann haben Sie zuerst mal die Aufgabe, Ihrer Unternehmung eine Richtung zu geben, also eine Vision. Und dann die Vision, die soll möglichst so sein, dass man sich spüren kann, dass sie Herzen bewegt. Und dann definieren Sie eine Strategie, definieren, wie man dort ankommt. Und dann haben Sie Menschen, und Führen ist ja nichts anderes auch, als mit Menschen Ziele erreichen. Dann haben Sie Menschen, die man davon überzeugen muss, dort hinzugehen. Das ist immer so. Oder am Anfang waren noch nicht so alle, und dann hat man ein bisschen mehr, die kommen. Dann immer ein bisschen mehr, bis sich es dann bewegt. Und das ist genau das Gleiche, wenn ich erlebt habe in Banken, wie auch jetzt in der Militärverwaltung. Vielleicht muss man noch sagen, Gruppenverteidigung, der Chef der Armee ist einerseits der Chef der eigentlichen Armee, wo sie sich immer vorstellen, dass sie in diesen Kleidern. Und dann haben wir aber noch eine Militärverwaltung mit 10'000 Mitarbeitern. Und wir nennen das auch die Unternehmung. Und das ist eigentlich genau das Gleiche im Zivilen. Also eben, es geht um eine Vision, um eine Strategie, es geht um Arbeitswelt 4.0. Stellen Sie sich mal vor, wir werden in den nächsten 7 Jahren werden wir ein Viertel der Mitarbeitenden verlieren durch Pensionierung. Also wir müssen die Arbeitswelt 4.0 uns darauf einstellen. Dann hat es die gleichen. Wir haben den Finanzprozess, wo genau gleich, vielleicht ein bisschen länger sind als in der Wirtschaft. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch, bin im Investmentbanking früher, das braucht ein bisschen. Aber im Grundsatz kann man sagen, es geht ums Gleiche.
Und wenn Sie sich jetzt vergleichen, vor 9 Jahren, 15, sind Sie Berufsoffizier geworden, Brigadier, so hat es angefangen als Berufsoffizier, jetzt sind Sie Korpskommandant, Chef der Armee. Haben Sie sich in den 9 Jahren verändert in der Armee? Sind Sie ein anderer geworden? Oder haben Sie das können behalten? Auch das, ich sage jetzt das, was Sie damals auch als Unternehmer in sich innen hatten.
Ami sicher verändert. Also, einmal bin ich sicher älter geworden. Das ist auch noch. bin müde geworden. Das ist eine anstrengende Aufgabe. Das ist, muss ich auch vorstellen, ist eigentlich überall, wo man rankommt, ist man immer eigentlich erwartet, Leute, dass man voll da ist, dass man für sie da ist, dass man alles gibt, dass man präsent ist. Es sind Themen, die wechseln durch den Tag. Es sind 12 bis 15 Terminsitzungen pro Tag. Das macht müde. Und jetzt von der Persönlichkeit her, ich kann das nicht so beurteilen. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch sehr zugänglich. Also man kann mir anrufen, man kann mir schreiben. Das machen die Leute dann auch, wenn sie es wissen. Vielleicht merkt man ein bisschen mit der Zeit auch, dass wenn sich dann etwas immer wieder wiederholt, ja, dann ist es ein bisschen abgestumpfter, das kommt langsam. Ist aber noch nicht so, dass ich jetzt müsste sagen, das ist jetzt gerade unmittelbar Zeit zum Aufhören oder zum Gehen. Aber es gibt schon gewisse Sachen, wenn man sagt, das habe ich jetzt auch schon gesehen, das mag ich jetzt nicht nochmal. Das kommt dann langsam.
Wegen mir, heute war ja eine Bombendrohung vom Bundeshausplatz. Da sind sie ja vor Ort gewesen. Ist das auch etwas, was sie in den Einsatz kommen, wie jetzt heute? Und dann, oder sind sie dort einfach nur gerade?
Nein, das ist, es ist klar natürlich geregelt, was macht die Polizei, was macht die Armee. Die Armee kommt eigentlich erst zum Einsatz, wenn es ein Aktivdienst oder ein Assistenzdienst ist. Das braucht mindestens einen Bundesrat, aber ein Parlamententscheid. Und wenn es eine Bombendrohung ist, dann betrifft das die Armee nicht. Das macht FEDPOL und die Berner Polizei. Und ich bin dort, wie alle anderen, ich musste durch einen Hintereingang ins Bundeshaus.
Aber Sie haben mir sogar die Welt retten dort in dem Fall. Nein. Wie haben eigentlich Ihre Berufsmilitärkollegen reagiert? Also Sie sind im 15 ja reingekommen, Berufsoffizier geworden, aber im 20 auch, wo Sie den Chef der Armee geworden sind. Ich sage es ein bisschen immer noch, jetzt wird er so eine, ja, der ist ja erst seit 5 Jahren da, oder? Und jetzt wird er sogar schon unser Vorgesetzter und der Höchste von der Armee. Oder ist das, oder hat es noch mehr andere, die auch so eine kurze, also sage ich, über das Milizsystem reingekommen sind? Oder ist man schon ein bisschen am Anfang, ja, wenn wir mal schauen, was das für ein ist?
Das ist ganz sicher so gewesen, als Quereinsteiger, wie man dem sagt, wenn als Quereinsteiger kommt. Und ja, es war eine grosse Skepsis da gewesen. Und ich glaube, es ist heute, ich glaube, was sich geändert hat jetzt, es ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Glaube, man weiß jetzt, was der neue Chef für einen ist. Glaube, jetzt auch mit der neuen Ausrichtung auf Verteidigung sind neue Sachen gelungen als Team in der Armeeführung, die schwierig gewesen sind, wo auch Vertrauen gibt, dass man sagt, ja doch, die können etwas. Ich bin nicht der einzige Quereinsteiger in der Armeeführung, abgesehen von, ja, und das gibt Vertrauen, aber da gibt es immer noch die Stimme. Da kommt noch dazu, ich bin Quereinsteiger und dann noch bin ich noch Sanitätssoldat gewesen, oder? Das war auch noch dazu. Und das muss ich aber auch sagen, Sanitätssoldat, ich habe gute Militärzeit gehabt, die war auch anstrengend gewesen. Vielleicht nicht so wie bei Panzergrenadier oder so, das war auch anstrengend gewesen. Aber für mich ist ein Vorteil, für mich sind Luftwaffen mechanisierte Infanterie, Artillerie. Also ich habe überall die gleiche Distanz. Und das erlaubt mir auch Fragen zu stellen, weil ich dann wirklich, wo andere nicht könnten, oder? Wenn ich wirklich sage, jetzt muss ich mir schon einmal erklären, warum ist das so? Und das ist noch gut. Es gibt eben so eine gewisse Distanz auch.
Sie haben gesagt, Sie haben Tessin DRS gemacht. Da gibt es 2 Versionen. Entweder sind Sie Grenadier oder bei der Sanitär-Eisone oder Lozone. Oder? Und, Sie sind nie in einer Kampftruppe gesehen, weil es überhaupt nicht werten. Völlig wertfrei. Sie haben es selber schon gesagt, oder? Aber das erlebt man ja immer wieder im Militär, oder? Dass ja die Hierarchien innerhalb von welcher Truppengattung das man ist. Und wenn man nicht mindestens irgendwann im Häuserkampf noch immer gesehen ist und sich irgendwo aus 30 Metern irgendwo noch immer in eine See reinlassen tauchen, dann ist man kein richtiger Mensch im Militärisch gesehen, aber offensichtlich ist die Zeit um.
Ich spüre die Zeit nicht mehr so. Also, man muss auch sagen, oder, dass, wenn man Berufsmilitär ist, ist man am Anfang ist man in der Ausbildung. Also, man ist in der Rekrutenschule, dann ist man als Einheitsinstruktor und dann kommt man vielleicht mal auf Bern und dann kommt man wieder zurück als in den Stab von einer Schule und dann wird man Schulkommandant. Aber es ist natürlich schon das Geschäft, wo jetzt die Armeeführung drin ist, meine Kameraden und ich. Das ist natürlich, das kann man nicht lernen. Und das kann man auch nicht lernen, indem man von der Pike auf dann Ausbildung gemacht hat. Ich würde sagen, ein Drittel von meinem Alltag ist, sag mal, ich würde Begriff politisch. Also es ist auch im Bundeshaus, im Departement, aber auch in den Kommissionen. Wir sagen, ein Drittel ist dann wirklich Militär, wo bei den Truppen ist. Und ein Drittel ist dann noch, was wir alle machen, oder ist administrativ, Personalführung. Aber eigentlich so, das Militärische, wo ist, das ist jetzt auf militärstrategischer Stufe. Also es ist nicht mehr die Frage jetzt von der Waffenhandhabung und vom Gefecht, sondern es ist auf militärstrategischer Stufe. Und dann, immer dann, wenn ich merke, ich habe irgendwo eine Lücke, das mache ich noch gern, dann hole ich mal 2, 3 zu mir holen und dann höre ich mal zu, wie es die sehen.
Sie haben vorhin gesagt, wir haben 30 Jahre mehr oder weniger Ruhe gehabt in Europa, so gut im Sinn von, wir haben keine kriegerischen Auseinandersetzungen gehabt und schon gar nicht in relativ der Nähe, wo wir jetzt hier erleben und jetzt auch erleben dienen. Zuerst Ukraine, jetzt aktuell Israel. Was heisst das für die Schweiz aus Ihrer Sicht?
Was mir auffällt, ist, wir nehmen alle wahr, dass sich die Welt verändert. Das sehen wir aus den Medien, Social Media, und auch spüren auch Ängste bei den Leuten. Und was uns nicht so oder was uns nicht gut gelingt, oder uns gelingt wenig, übrigens auch bei Pandemien, bei Strommangellage, was wir nicht so gut können, ist von dem, was wir sehen, Erkenntnis ziehen, das machen wir noch, aber dann auch Konsequenzen ableiten. Und das ist auch der Pandemie. Als wir im März 20 dann gemerkt haben, dass wir gar nicht vorbereitet sind darauf, haben wir in Rekordzeit, haben wir dann noch gewisse Vorbereitungen können treffen. Ein bisschen erschreckend und manchmal erschütternd ist, ich bin nicht sicher, wenn jetzt wieder eine Pandemie kommen würde, wenn wir dann nicht nochmal genau am gleichen tiefen Punkt anfangen würden. Und das ist das, was ich denke, wenn Sie fragen, was bedeutet das mit der Schweiz? Die Welt wird unruhiger, sie wird volatiler, Machtpolitik kommt zurück. Und ja, im Moment haben wir es gut, weil wir sind immer noch von der EU umgeben und von NATO-Ländern. Das ist alles sicher. Aber es ist, in dieser Welt kann niemand sagen, wie sie in 10, 15 Jahren aussieht. Und ich einfach, was mir ein bisschen fehlt, ist irgendwo auch sagen, ja, jetzt haben wir gesehen, die Welt verändert sich. Aber jetzt müssen wir doch mal vorausschauen und müssen Vorbereitungen treffen.
Sie haben es gerade bei der AZA angetönt. Also im Moment, das hört man ja viel, wir sind ja von Freunden umgeben, oder? Wir als Schweiz. Und wir müssen uns eigentlich nicht grosse Sorgen machen, bis die alle bei uns sind. Also, sag jetzt, wenn es jetzt irgendwie so kriegisch auseinandersetzt wird, dann braucht es eine Zeit, da gibt es noch ein paar Länder dazwischen. Und zu uns kommen sie sowieso nicht. Die Einschätzung, wenn ich Ihnen jetzt auch zulasse, oder? Dann muss man sagen, das mag aktuell stimmen, aber wir wissen nicht, was in 10 oder 15 Jahren ist, oder?
Ja, Sie kennen das aus Ihrem Aktienportfolio. Wenn die Volatilität steigt, dann geht über die Zeit geht der Variantenraum auseinander. Also, die Aktie kann viel mehr Gewinn machen, aber sie kann mehr Verlust machen. Und jetzt ist die Volatilität auf der Welt, die steigt. Also die steigt nur schon durch Voraussetzung, dass eben nicht mehr unipolar ist, dass es nicht mehr den Weltpolizist gibt, dass es Kräfte gibt, die eben die Unruhe von dieser Unruhe profitieren. Und der Variantenraum, der geht auseinander. Das könnte auch sehr gut kommen. Aber die Aufgabe der Armee ist nicht, sich auf die schönwetter-sonnigen Szenarien auszurichten, sondern eben auf die Schlechtwetter-Szenarien. Und was wir nicht machen, eben, wir tun nicht Länder bezeichnen oder konkrete Situationen. Das ist auf 10, 15 Jahre völlig unmöglich. Das wäre nie seriös. Aber es sind eben die Potenziale, wie ich es Ihnen geschildert habe. Hamas, der Mossad hat genau gewusst, wie viele Raketen der Hamas hat und dass es Hamas-Kämpfer gibt. Nur, wir haben am Freitag, als ich dort war, also bevor es dann losgegangen ist, haben wir Briefings gehabt auf jemandem aus der israelischen Armee, einem Divisionär, Major General, und die haben von nichts gewusst, wirklich nicht. Und das heisst eben, die Absichten können sich ändern. Ich will nicht der Teufel an die Wand malen in Europa, wenn man sich vorstellt, wenn in 15 Jahren die EU nicht mehr wäre, zum Beispiel, dann ist man dann in Europa vielleicht wieder eher in einer Welt, wo wir noch zwischen zwei Weltkriegen sind, wo Machtpolitik eben auch wieder zurückkommen kann.
Und trotzdem haben Sie ja gesagt, an einer Medienkonferenz, Sie sind auch darauf zurückgekommen, bis 31 müssen wir unsere Verteidigungsfähigkeit wieder ankriegen. Da haben Sie ja gesagt, ein von den drei Pfeilern ist die Zusammenarbeit mit der NATO, näher zur EU, etc. Also widerspricht sich das denn nicht irgendwo?
Zuerst mal, was ganz wichtig ist, wir sind ein neutrales Land. Punkt. Und solange wir neutral sind, gehen wir nicht in die NATO. Punkt. Und in der Armeeführung in der heutigen, übrigens hat die Departementsvorsteherin, in der Armeeführung gibt es niemanden, der in die NATO will. Was man aber einfach merkt, ist mit unserem doch eher, im Vergleich eher bescheidenen Armeebudget und den Mitteln und Möglichkeiten, wir können nicht alles selber erfinden oder bauen. Wir haben in der Schweiz keine Rüstungsindustrie mehr, wo wir darauf basieren können. Also wir sind auf Gedeih und Verderb eigentlich darauf angewiesen, können Know-how aus dem Ausland zu bekommen, um Verteidigungsfähigkeit aufzufahren. Was aber für alle klar ist, und das steht in dem Bericht, den ich erwähnt habe, wir müssen eine gewisse Phase autonom verteidigen. Wenn wir das nicht können, dann sind wir nicht glaubwürdig, kann uns gar niemand helfen. Also das Ziel muss sein, autonome Verteidigung wieder zu erreichen. Und dann Kooperation, wir reden immer von Kooperation, wir haben das Gefühl, und Sie haben es auch ein bisschen angetönt, ja, da kommt uns dann jemand helfen, da kommt dann NATO. Das ist ein bisschen im Wilden Westen, oder? Wenn dann irgendwie eine Kavallerie kommt. Nur, das ist natürlich nicht so. Kooperation, das ist wie in einer Beziehung, ist ein Geben und ein Nehmen. Und wir müssen uns gut überlegen, was wir bereit sind, in so eine Kooperation einzubringen. wenn es dann so weit ist. Und das müssen wir jetzt machen. Zusammenarbeit mit anderen Armeen, das kann man nicht, gerade wenn es sein muss. Das braucht Jahre am Anpassen von Standards, von Prozessen, von Systemen. Da sind wir relativ weit schon. Die Luftwaffe ist sehr weit. Die Luftwaffe ist voll interoperabel. Unsere Spezialkräfte auch. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir es bei den Bodentruppen auch auf ein Niveau bringen, dass dann, wenn ein Konflikt wäre und der Bundesrat würde entscheiden, das entscheidet nicht die Armee, das entscheidet der Bundesrat, mit einem anderen Land zu kooperieren, dass wir es dann auch können.
Und das Geben und nicht nur Nehmen, ist das auch etwas, was Sie vorhin mal geschildert haben im Vortrag. Wir sind in Griechenland helfen löschen. Also das sind auch solche Einsätze, die unter das fallen.
Ja, durch das wir nicht in der NATO sind, versuchen wir natürlich alle Gelegenheiten zu finden, wo wir einen Beitrag leisten können. Wir sind in der KFOR, also das ist Kosovo Force im Kosovo, wo wir ein Kontingent haben für etwa 200 Schweizerinnen und Schweizer. Wir haben viele Frauen dort, etwa fast 20% Frauen. Das ist ein wichtiger Beitrag. Dann tun wir, wenn es um Hilfseinsatz geht, dann sind wir immer, wir gehen eigentlich immer, wenn wir angefragt werden. Da gibt es verschiedene Stufen von Kooperationen. Es gibt die sogenannte NATO, es gibt das Center of Excellence, es gibt eins für Cyber. Dort sind wir auch Mitglied geworden. Wir sind dran, Mitglied zu werden bei einem für ABC-Abwehr. Wir sind im Bereich von Genie, also vom militärischen Bauen. Das sind so die Bereiche, wo man kann, wo die Neutralität sicher nicht verletzt. Dann haben wir auch Offiziere im Stab bei der NATO. Das hilft uns einerseits, weil wir können Wissen zurücknehmen können. Andererseits ist es aber immer wieder schön zu hören, dann, dass die Offiziere dort einen wirklich guten Job machen und auch gebraucht werden. Also das ist das, was wir heute geben können. Und Friedensförderung sind wir auch aktiv. Das wollen wir ausbauen. Ist aber nicht so einfach, weil da braucht es immer einen UNO- oder OSZE-Beschluss. Und die OSZE ist im Moment eigentlich dysfunktional. Und UNO-Mandat gibt es nicht viel jetzt im Moment, wo wir etwas beitragen
könnten. Ein Pfeiler Zusammenarbeit. Der nächste Pfeiler ist auch die ganze Technologie. Sie kommen aus der IT-Branche ursprünglich. Wie digital ist die Schweizer Armee unterwegs? Also mein Sohn hat immer noch das Dienstbüchli. Es sieht etwas anders aus wie meins, aber es ist immer noch gleich. Er kriegt Stempel drin. Und, also da sind wir noch nicht viel weiter, oder?
Wir haben für die Digitalisierung haben wir also mehr, haben wir 3 Herausforderungen. Wir machen es uns ja nie einfacher. Wir müssen gerade 3-mal digitalisieren. Das eine ist, wie Sie auch in Unternehmen, die Militärverwaltung. Dort ist ein grosses Thema. Wir bieten auch SAP, also Einführung von SAP, auch Prozessgewinn daraus. Die zweite Digitalisierung ist das, was Sie jetzt erwähnt haben, Miliz. Miliz heute kommt zu uns in Dienst. Die arbeiten alle mit iPhone, mit Tablets. Die wollen das auch im Dienst nutzen. Wir haben dieses Programm letztes Jahr gestartet, wo wir die ganze Interaktion mit den Milizangehörigen digital machen, bis zum elektronischen Dienstbüchli. Wir sind live gegangen vor 2 Monaten mit dem Dienstverschiebungsgesuch und dem Urlaubsgesuch. Das haben wir schon ein bisschen länger. Also wir werden jetzt wirklich systematisch alles digitalisieren. Und die dritte Digitalisierung, das habe ich vorhin erwähnt, das ist eben der Sensoren-, Nachrichtenführung-, Wirkungsverbund. Wenn der Gegner digital ist, dann müssen wir ja einen Wissens- und Entscheidvorsprung haben als Verteidiger. Und für das müssen wir auch digitalisieren. Das Komplexe dort ist, das hat noch nie jemand gemacht.
Und wie schaffen Sie da allenfalls auch mit Hochschulen zusammen oder weiteren Schulen, also ich nehme mal mit der ETH, die ja eine Militärabteilung hat? Ist das ein wichtiger Partner? Oder?
Ja. Also die ETH sehr eng sogar und immer mehr merken wir. Also es geht jetzt, oder die ETH ist noch spannend, ich sehe ihre Rolle auch historisch, auch als eidgenössische technische Hochschule, auch die militärischen Forschungsthemen auch zu entwickeln. Mit denen machen wir viel, mit ÖPFL selbstverständlich. Aber wir haben auch ein eigenes Innovationssystem jetzt in den letzten 2 Jahren aufgebaut. Das heisst, wenn irgendwo Innovationsideen kommen, dann haben wir Geld, wo wir 1% von unseren Ausgaben haben wir reserviert für Innovation. Das tönt nach wenig, selbstverständlich. Das dürfte bei Ihnen mehr sein. Es hat dann schon einen anderen R&D-Teil. Aber was wir mit dem machen, sind kleine Innovationsprojekte fördern. Wir haben letztes Jahr eine Firma gegründet, die Armee. Die ist unter einer Holding von einer Firma, die uns schon gehört. Die Firma heißt Swiss Innovation Force. Und die hilft uns, genauso innovative Ideen damit Startups können umzusetzen. Weil Startups, die wollen nicht mit der Armee arbeiten. Das ist viel zu gross und zu kompliziert für die. Wenn wir einen RFI, einen Request for Information, machen, dann braucht das wahrscheinlich etwa ein Jahr, nur schon ein Personenjahr, um den auszufüllen. Die wollen nicht mit uns. Aber mit dieser kleinen Firma gelingt uns das immer mehr zu innovieren und hat Technologien zu der Armee zu bekommen.
Und der dritte Pfeiler ist ja die ganze, Reform, Reformierung, was ich auch gesagt habe, ein Schrittchen. Sie wollen jetzt ein Schrittchen gehen und nicht mehr in einer grossen Reform. Das ist doch ab und zu gescheitert. Oder vielleicht will man da auch, will man auch ein Milizsystem haben, vielleicht auch überfordert. Also ein schrittweise. Das ganze Paket, 13 Milliarden, wenn ich mich richtig erinnere, bis 31. Die 13 Milliarden, das ist, das tönt jetzt noch viel Geld, aber ich gehe jetzt mal aus Ihrer Sicht schon um einen Flug ein, kostet ein bisschen etwas, Panzer kosten ein bisschen etwas. Also mit 13 Milliarden bewegt man ja noch nicht wirklich viel. Ne?
Nein, darum ist es auch ein erster Schritt. Was gut ist, oder? Was auch für die Armee, wenn man so will, ein Glücksfall war. Oder? Sie erinnern sich, wir haben im 20 über das neue Kampfflugzeug abgestimmt. Wir haben irgendwie mit 50,1% Ja haben wir dann gewonnen. Stellen Sie sich mal vor, jetzt rückblickend, wir hätten die Abstimmung verloren. Dann auch im politischen Prozess haben wir dann für den F-35 entschieden. Das sind mal 8 Milliarden. Das ist viel für die Schweiz. Die 13 Milliarden, und das haben die Medien die Aussage immer wieder versucht, irgendwie umzudrehen, man hat ein verrücktes Konstrukt daraus gemacht. Wichtig ist, das ist nicht zusätzliches Geld. Das ist das Geld, das wir aus dem ordentlichen Armeebudget bekommen. Und darum dauert es auch bis 31. In Deutschland haben wir das Sondervermögen gehabt von 100 Milliarden. Das haben wir auf einmal am Anfang zur Verfügung gestellt. Das haben wir bei uns aber nicht. Da sind wir weit von weg.
Aber wenn jetzt eine Abstimmung macht über Kampfflugzeug, wäre wahrscheinlich die Zustimmung deutlich höher. Ist das auch etwas, was jetzt trotz allem oder leider auch hilft, oder? Dass wir in der jetzigen Zeit sind, wo die Spannungen sind, wo wir die zwei Konflikte, also es hat ja noch weitere, aber die jetzt so noch haben, dass man kann sagen, der Druck halt auch für die Armee, oder? Der hat deutlich zugenommen und die Leute, Sie haben es vorher gesagt, oder? Sagen Dankeschön, wenn jemand am Wochenende heimgeht oder wieder einruckt am Sonntag zu oben. Also, das ist spürbar.
Das hat, ich glaube, was man erkannt hat, zu einem gewissen Grad, ist, dass Sicherheit, erstens, dass wir überhaupt in der Schweiz ja wirklich in einer Traumwelt leben. Oder? Ich glaube, das sind wir uns alle bewusst. Ich glaube, was dazu kommt auch, ist, dass man gemerkt hat, Sicherheit hat nicht nur einen Wert, sondern Sicherheit hat auch einen Preis. Und das hat sich dann im Parlament letztes Jahr gezeigt. Ich glaube, eben, das ist schon da, einfach wahrscheinlich nicht in dieser Konsequenz, wie es müsste sein in der Breite.
Der Altbundesrat Ueli Maurer hat einmal gesagt, wir haben die beste Armee von der Welt. Auf dem Weg da, ich formuliere es einmal so, wo sind wir da?
Ja, übrigens, das hat natürlich eine inhärente Logik. Wenn man sagt, wenn man eine Armee hat, man will ja dann gewinnen als Armee, gegen wer auch immer kommt. Und darum muss man ja die Beste sein. Das war echt die Logik damals vom Bundesrat Maurer. Macht irgendwie noch Sinn. Oder?
Ja. Also nicht nur die Besten im Aufstellen von den Tribünen im Lauberhornrennen, sondern wirklich auch im Kampf.
Machen wir auch.
Oder? Ich weiß ja. Ich finde das Laubhornrennen nicht toll. Also alles gar kein Thema.
Auch das braucht es, weil es sonst gar nicht machbar wäre. Aber vielleicht zu dem, oder wo ist uns ja mehr? Glaube, was man kann sagen, und das meine ich wirklich, wenn mich ausländische Homologen kommen besuchen, andere Armeechefs, und wir zeigen ihnen unsere Miliz, unser Milizsystem, die würden sich das alle auch wünschen. Und ich glaube, für mich ist die beste Armee, weil es einfach eine Milizarmee ist. Und das gibt es sonst nie in dieser Form.
Und an dem wollen wir auch nicht rütteln, an dem System.
Also, das muss man so sagen, solange ich irgendwie das kann beeinflussen kann, nicht.
Aber trotzdem sieht man das immer weniger, also man hat immer weniger Soldatinnen und Soldaten, weil eben, es gehen immer mehr in Zivildienst und so weiter. Also, wie wollen Sie dort allenfalls noch den Hebel ansetzen? Nebst dem, dass die Demografie natürlich auch nicht gerade in die Hand spielt, aber trotzdem schauen, dass dort wieder mehr auch in die Armee kommen und mehr in die RS gehen.
Es hat einen ganzen Strauß von Massnahmen, die man macht. Und einiges, das spüren Sie auch, wenn Sie jetzt Töchter oder Söhne haben, die in der Rekrutenschule sind. Wir haben einen anderen Umgang. Ich glaube, was die Generation, die jetzt zu uns kommt, hat, übrigens, jetzt kommt die Generation ins Militär, die in der Schule kompetenzorientiert ausgebildet worden ist. Also, da geht nicht mehr, wenn der Korporal, heute ist der Wachmeister, vorne steht und alle ihm daher und dann gibt's Vormachen, Mitmachen, Nachmachen. Das funktioniert schon nicht mehr so. Und was auch nicht mehr funktioniert, ist einfach Befehlston und einfach jetzt ausführen Marsch. Das gibt's manchmal. Aber wir haben eine Führungskultur, die transformational ist. Das Gleiche, wie sie in der Wirtschaft auch haben, also Transformational Leadership, wo es darum geht, um individuelle Wahrnehmung, aber auch um Sinnvermittlung. Wir bringen das heute bei und das klingt auch immer mehr, noch nicht überall. Aber dass man auch den Sinn vermittelt, das ist ein wichtiger Aspekt. Dann hat es in der Armee immer mehr auch Ausbildungen, die einen zivilen Wert haben, Anrechnung von ECTS-Punkten, zum Beispiel bei Führungsausbildungen. Das ist sicher ein Aspekt. Was es aber braucht, und da mache ich kein Geheimnis daraus, es braucht einen Wechsel im Dienstpflichtsystem. Weil sowohl im Zivilschutz als auch der Armee, es gehen uns einfach zu viel weg, weil einfach der Zivildienst sehr attraktiv ist. Der Bundesrat wird Ende nächstes Jahr darüber entscheiden. Und im Moment ist die Idee, dass wir in den Kantonen den Zivildienst und den Zivilschutz den wir zusammenlegen zu einem. Das kann man jetzt sagen, das bringt der Armee nichts. Aber es ist natürlich ein bisschen ein Angleich, weil viele gehen heute aus der Armee in den Zivildienst, weil sie einfach noch alles können am Stück machen und dann sind sie alles los. Und in diesem neuen Sicherheitsdienst sind dann alle, egal ob Armee oder Sicherheit, sind 10 Jahre eingeteilt. Und somit sind dann die Spiesse wieder ein bisschen gleich lang.
Gut, jetzt würde ich da das Wort auch noch reingeben. Also wer eine Frage hat an Thomas Süssli, jetzt wäre Gelegenheit. Der Henry Strahl ist mit dem Mikrofon dort. Bitte einfach schnell kurz die Hand aufheben. Nutzen Sie die Gelegenheit.
Ja, Fragen sind einfach alles Fragen. Auch Raubtierfragen zu, zu Leoparden und Tiger.
Offensichtlich aktuell niemand. Braucht noch einen Stempel im Dienst dabei, ich lege jemanden, der irgendwie noch früher entlohnt oder wie auch immer. Also von dem Sie sind jetzt 3 Jahre unterwegs als Korpskommandant. Sie haben sich auch Ziel gesetzt im Jahr damals, als Sie angefangen haben. Wenn Sie jetzt nochmal den Stand heute so schauen, wo sind Sie da? Sie haben gesagt, Sie sind ein bisschen Mieter, aber Sie bleiben doch noch ein paar Jahre, gehe ich jetzt mal davon aus, oder? Also, wo sind Sie da und was haben Sie noch wirklich vor, wo Sie sagen, das will ich jetzt einfach noch durchziehen?
Und wenn wir im 20. Jahr angefangen haben, haben wir uns als Armeeführung eine Vision gegeben für die Gruppenverteidigung. Eigentlich, wenn man die Gruppenverteidigung, eben, das ist die Unternehmung mit 10.000 Mitarbeitern, man kann sagen, das Produkt, das die Gruppe produziert, ist die Milizarmee. Wir haben damals die Vision, die hat 7 Punkte. Und wir haben sogar, das ist die Vision 2030. Wir haben die so formuliert, dass jeder Visionspunkt messbar ist. Und zwar so, wenn man zurückschaut, oder so, wie wenn man schon dort wäre. Und die Vision, die treibt mich an, immer noch. Dort hat es Themen drin, wie zum Beispiel die Wahrnehmung von der Armee. Das ist Ihnen vielleicht aufgefallen. Die Armee hat jetzt einen eigenen Auftritt mit einem eigenen Logo. Und das ist nicht einfach so, sondern es ist das Symbol, das Schild von der Helvetia, das neue Logo von der Armee. Aber das steht für Verteidigung. Das ist der erste Punkt. Dann geht es darum, dass Ressourcen und Fähigkeiten im Einklang sind. Das haben wir können machen, dank der Departementsvorstehenden. Das Parlament wird ab nächstes Jahr auch über die Fähigkeitsentwicklung der Armee entscheiden. Also das Parlament weiss dann, wo die Armee steht. Dort drin hat es Visionspunkte für Menschen in der Armee. Also eben Arbeitswelt 4.0. Das ist Leadership. Wir wollen wieder anerkannt sein wie früher. Früher war die Armee die Kaderschmiede der Schweiz. Wir wollen so die Leadership-Schule der Schweiz. Also die Vision, das treibt mich immer noch an. Ich könnte wahrscheinlich, ich weiss nicht, ob wir 30 dann schon dort sind. Aber
bis 31, dort, oder? 31?
Bis dann geben wir Gas.
Und dann eben, also Sie haben gesagt, bis dann sind wir verteidigungsfähig. Und verteidigungsfähig heisst wirklich nur verteidigen, also vor Angriffen, nicht, dass wir das meinen. Aber das hat keinen direkten Zusammenhang. Also jetzt, ich frage es ein bisschen naiv, oder? Sondern verteidigen ist tatsächlich etwas anderes, wenn wir in der Lage wären, jetzt allenfalls auch noch das Feldlein oder so wieder einmal zu holen.
Okay. Interessant ist, dass in dieser Vision selbstverständlich der 5. Punkt, da geht es darum, die Armee auf die neuen Bedrohungen und Gefahren auszurichten. Wir haben 2017 haben wir einen Bericht veröffentlicht zur Zukunft von der Luftverteidigung. 2019 Zukunft von der Bodentruppen und letztes Jahr dann Zukunft oder eine Grundkonzeption für Cyber. Interessant ist, dass das vor dem Ukraine-Krieg entstanden ist, aber dort drin steht es schon, wir müssen wieder verteidigen können. Verteidigen hat aber auch eine aktive Komponente. Die Dienst gemacht haben, die wissen das. Verteidigen, das setzt sich aus verschiedenen Gefechtsformen auseinander. Und der Angriff gehört auch dazu. Weil im schlimmsten Fall muss man verloren gegangen, nichts gelernt, zurückerobern. Was wir nie werden können, auch logistisch nicht. Alle unsere Führungs- und Kampfinfrastruktur ist in der Schweiz. Und wir würden nie können, jetzt irgendeinen Bereich zurückerobern. Das ist nicht denkbar, wie wir es haben. Auch politisch und kulturell nicht.
Also das Feldlin bleibt.
Das muss so bleiben, wie es ist.
Gut. Merci vielmals, Thomas Süssli. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne einfach ganz wenige, aber ganz spontane Fragen stellen. Eine, die mir jetzt selber gerade spontan eingefallen ist. Sie haben einfach gesagt, Sie haben 2 Töchter, seit Sie Berufsoffizier sind, müssen sich die anmelden bei Ihnen.
Nein, es gibt auch keine Antrittsverlesung.
Wenn Sie mit der Frau?
Dann gibt es auch keine Antrittsverlesung und auch kein Anmelden.
Dann müssen Sie anmelden?
Nein. Vielleicht jetzt auch, dass Sie so wenig sehen. Dass
Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit könnten treffen, tot oder lebendig, was wäre das? Oder wer wäre das?
Ich habe gerade heute, darf ich auch sagen, heute ein Erlebnis gehabt, an einer Videokonferenz teilnehmen, wo der Kissinger geredet hat mit Hunderten. Und ihn würde ich gerne mal treffen.
Also einfach physisch?
Physisch.
Wie schalten Sie eigentlich ab?
Ich mache Sport. Ich tue immer noch sehr viel lesen. Wirklich viel. Ich habe wieder lernen, mich von Blick und 20 Minuten nicht mehr so ablenken lassen. Nicht von Social Media, sondern lesen. Ich glaube, das ist wirklich, wo mich konzentrieren kann, wenn ich dann alles rundherum vergesse.
Und dann sind es Sachen Fachbücher, oder was lesen Sie dort?
Ja, vor allem Sachen Fachbücher, ja, zu verschiedenen Themen.
Wie oft schauen Sie am Tag aufs Handy?
Ja, viel. Weil bei uns ist es so, wir haben einen Trima-Kanal, wo, wenn etwas passiert in der Armee, irgendein Ereignis ist, wenn es surlt. Und ich merke jetzt halt auch, wenn es surlt, das ist so die bestimmte Surli-Art, das macht mich dann immer nervös. Und darum schaue ich viel aufs Handy.
Aber könnten Sie ohne Handy leben?
Ja, ich tue, wenn ich in der Ferien bin, kann ich tatsächlich. Ich kann nicht ohne meine digitalen Bücher leben, aber ohne Handy schon.
Also ist Ihr liebstes Schulfach gewesen?
Chemie.
Darum haben Sie den Chemielaborant gelehrt. Sie haben ja zuerst eine Lehre gemacht als Chemielaborant.
Genau, in Basel übrigens.
Sehr schön.
Ziba Geigi.
Vielen Dank, Herr Süssli. Ich habe ja immer gelesen, Sie sind sehr sympathisch, sehr kompetent, dass es steht ausser Rede. Ich kann es nur unterstützen. Es hat sehr Freude gemacht mit Ihnen, auch das Referat, das Sie vorher gehalten haben. Herzlichen Dank, sind Sie bei uns Gast gewesen. Und wir haben jetzt selbstverständlich aus dem Baselbiet noch eine Kleinigkeit, die Sie können mitnehmen können. Gehen Sie es der Frau, wenn Sie sie wieder sehen. Und ganz herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank.